Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie hier recht herzlich willkommen zu unserem Podcast Faszination Medizin. Heute müsste ich eher sagen Faszination Nephrologie. Ich sitze nämlich hier mit Professor Jürgen Flöge, Nephrologe an unserem Haus, Inhaber des Lehrstuhls für Nephrologie und gleichzeitig auch Leiter oder Direktor der Klinik für Nephrologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Herr Professor Flöge. Ich glaube, Ihre Klinik hat, wenn man sie die vollständige Denomination nennt, noch etwas mehr Titelei dabei. Die hieße dann nämlich wie, wenn ich frage?
Ja, also herzlich willkommen auch meinerseits. Die heißt Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen. Und das ist natürlich ein Schwerpunkt, der sehr eng miteinander zu tun hat, aber ein Schwerpunkt, der sich gerade bei uns ganz dramatisch schnell entwickelt.
Ja, die Niere ist ja ein Organ, steht quasi mitten im Zentrum, wenn man es interdisziplinär betrachten möchte. Da werden wir gleich noch zu kommen, aber ganz zu Beginn vielleicht mal die Frage, war das für Sie schon immer klar, dass Sie Mediziner werden wollten?
Nö, eigentlich nicht. Ich habe von früher Kindheit an immer ein ganz hohes naturwissenschaftliches Interesse gehabt. Und wenn ich nicht Mediziner geworden wäre, wäre ich Biologe geworden. Mhm. Ich finde alles spannend, was kreucht und fliegt und wächst und gedeiht. Ich glaube auch, dass ich die meisten Lebewesen in meinem Garten mit Namen kenne. Insofern hat sich dieses generelle Interesse deutlich erhalten. Zur Medizin bin ich gekommen, das ist persönliche Historie. Einmal auf dieser Grundlage naturwissenschaftliches Interesse, aber dann auch dadurch, dass ich meinen Vater nur krank kannte. Mhm. Der ist so ein klassisches Zweite Weltkriegsopfer. 1920 geboren, mit 18 eingezogen, der muss grausame Sachen im Krieg gesehen haben, kam krank aus dem Krieg zurück und starb, als ich 15 war. Und ich musste mit angucken, wie die Medizin vollkommen hilflos war. Der ist in kardialen Tod gestorben und man konnte damals in den Mitte 70er Jahren eigentlich nichts. Es gab Digitalis und es gab ein bisschen Theoretikum, aber das war alles. Und ich musste also quasi zugucken, wie der siechte und starb, als ich 15 war. Und das hat mich schon sehr auch beeinflusst. Aber es ist eben eine sehr persönliche Historie.
Ich glaube, Ihren Werdegang haben Sie, wenn ich richtig informiert bin, in Hannover begonnen. Ist das richtig?
Richtig. Ich bin in der Nähe von Hannover aufgewachsen und habe dann einen Studienplatz in Hannover bekommen. Die MHH war damals noch ganz jung. Und war einfach toll, um Medizinstudium zu machen. Und das, was mich während des Studiums extrem geprägt hat, war, dass ich weggehen konnte. Also ja, ich habe an der MHH meinen Studiengang durchlaufen, aber ich habe das 9., 10. Semester in der Bronx verbracht. Ja, okay. Und habe Medizin von einer Seite kennengelernt, die man, glaube ich, heute nicht mehr kennenlernen würde. Das andere, was retrospektiv nicht schlecht war, ich war ja halbweise, kriegte nicht viel Geld, sodass ich nebenher arbeiten musste und im Friederikenstift in Hannover gearbeitet habe, als in der Pflege. Und da wird man auch nicht dümmer von. Und wir durften damals, auch das ist heute sicherlich nicht mehr in dem Maße machbar, aber ich habe viel auf Intensivstationen gearbeitet und viel in der regulären Pflege gearbeitet und das Leben kennengelernt.
Mhm. Und dann irgendwann haben Sie sich für das Teilgebiet Nephrologie entschieden. Gab es da einen konkreten Anlass? Oder?
Ja, warum Nephrologie? Eine der Zufälligkeiten des Lebens. Ja. Also ich hätte genauso gut wahrscheinlich Gastroenterologe werden können. Das hat mich auch interessiert. Mich haben komplexe Fächer gereizt. Also ich wollte kein Fach, wo ich alles nach Schema F mache. Und obwohl ich damals Chirurgie auch interessant fand, hat mich doch so der intellektuelle Anspruch gereizt. Mhm. Und dann ist es einfach die Zufälligkeit des Lebens, dass ich mir eine Doktorarbeit gesucht habe und die war gerade in der Nephrologie. Und über diese Doktorarbeit bin ich dann auch für ein Jahr in die USA gegangen, habe 6 Monate Klinik gemacht, was in der Bronx ein absolutes Erlebnis war, sehr prägend. Mhm. Ich war der erste deutsche Student an einer jüdischen Universität, das auch sehr prägend. Da gab es Patienten, die haben sich von mir nicht anfassen lassen, weil ich Deutscher war. Genauso gab es viele, die mich mit offenen Armen aufgenommen haben. Vor allem aber war es ein Leben, was einen sehr viel fürs Leben gelehrt hat. Es ging nachts ein Bewaffneter mit mir über die Straße, wenn ich in die Bibliothek wollte vom Studentenwohnheim. Es war einfach eine gefährliche Gegend. Ich habe gelernt, wie man ohne Geld lebt. Mein Geld reichte vorne und hinten nicht. Ich habe illegal gearbeitet. Das waren alles keine schönen Erlebnisse damals, aber es ist was, was ich auch nicht missen möchte, weil man sozusagen in sich selber wächst damit. Und ich habe amerikanische Klinik kennengelernt. Es war das Jahr, als HIV entdeckt wurde. Ich habe von den Jungs allen Blut abgenommen. Ich habe einen Monat in der Pulmonologie gemacht. Die waren alle mit Pneumocystis-Pneumonie da, diese jungen Männer, und keiner wusste, was los ist. Mhm. Jungflöge hat von denen allen Blut abgezapft. Das Erste, was ich zu Hause gemacht habe, als ich wieder zurück war, war ein HIV-Test. Ist bis heute negativ geblieben, insofern ist nichts passiert. Aber es waren extrem spannende Jahre. Und einfach dieses Mal über den Tellerrand gucken können. Mhm. Mal ein ganz anderes System kennenzulernen. Mhm. Ein damals, wie auch zum Teil heute, chaotisches System. Eine Notaufnahme in der Bronx war Chaos. Da waren Stichwunden, da waren Schusswunden, da war alles. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, kann ich verstehen. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die man sich heute so ohne weiteres nicht nochmal vorstellen kann. Auch gerade hier in den hiesigen Geflogenheiten kommt das ja nicht so vor, ne?
Also wir haben ein ausgesprochen braves Leben hier.
Und sind Sie von dort aus dann direkt an die RWTH gekommen oder wenn Sie das so beschreiben würden?
Nee, ich habe einen langen Werdegang hinter mir. Meine Facharztausbildung hat 11 Jahre gedauert. Mhm. Ja, ich wurde dann zur Bundeswehr eingezogen, durfte, weil ich verheiratet war, zu Hause schlafen. Das war ein großer Vorteil. Ich konnte nebenher Forschung machen. Dann habe ich ein Jahr in Hannover in der Pharmakologieforschung gemacht. Und dann, das war das andere prägende Erlebnis in meinem Leben, als ich meiner Frau dann sagte, ich will nochmal in die USA zurück, sagte die, gehst du an die Ostküste, gehst du allein. Wir hatten beide von diesen amerikanischen klassischen Großstädten die Nase voll. Und ich bin auch aktiv über viele, viele, viele Jahre nicht mehr nach New York hingefahren. Mhm. Und dann bot sich eine Möglichkeit an, nach Seattle zu gehen. Pazifikküste, nette Menschen, tolle Stadt, grandioses Leben und alles ganz anders. Sehr europäisch geprägt, sehr skandinavisch geprägt. Da konnte ich um Mitternacht mit dem Fahrrad nach Hause fahren und wurde nicht ermordet. Das war ein großer Vorteil. Und das Leben war grandios. Ich hatte ein DFG-Stipendium. Das war sehr wenig Geld. Sehr, sehr wenig Geld. Aber ich kannte das ja, ohne viel Geld zu leben. Und trotzdem haben wir so gut gelebt wie kaum je wieder. Mit Blick auf einen 4.500 Meter Vulkan und tollem Leben. Mhm. Und wenn man so gut lebt und sich wohlfühlt, dann macht auch die Arbeit Spaß. Mhm. Und ich war nur im Labor in den 2 Jahren, oder insgesamt war ich sogar 3 Jahre da. Das war ein tolles Leben und kann ich auch nur jedem empfehlen, der auch nur einen Hauch von Interesse an der Wissenschaft hat, mit einem Stipendium Wissenschaft zu machen, weil das eine Freiheit ist, die man im Leben nie wieder kriegt. Ich konnte meinen Tag selber bestimmen, ich hatte mein eigenes Geld, ich war mein Herr. Und wenn ich gearbeitet habe, ist gut, wenn ich nicht gearbeitet habe, war es auch gut. So ein tolles Leben habe ich nie wieder kennengelernt. Mhm. Und das hat insgesamt dann 11 Jahre gedauert, bis ich endlich dann auch meinen Facharzt fertig hatte. Dann hatte ich ein Heisenberg-Stipendium der DFG in Hannover ab 1995. Was damals auch sehr ehrenvoll war. Das war sozusagen das Karrieresprungbrett. Auch da wieder das mir gut bekannte Manko, dass mein Geld ungefähr so viel war, wie meine Frau halbtags verdiente. Also wir hatten zusammen ein Assistentengehalt. Aber das kannte ich ja schon und insofern nichts Neues. Und das war der Status, mit dem ich mich dann mit 38 beworben habe. Mein damaliger Chef hat mir gesagt, Mensch Flöge, Sie müssen das jetzt mal kennenlernen, bewerben Sie sich doch mal. Mhm. Und dann habe ich mich in Aachen beworben.
Ja, und es hat geklappt.
und es war meine einzige Bewerbung im Leben. Alles andere ist immer so passiert.
Was würden Sie denn rückblickend sagen, kann man so eine Karriere überhaupt in dem Maße am Reißbrett planen oder sind das auch manchmal einfach im hohen Maße von Zufälligkeiten abhängig?
Überhaupt gar nicht planbar. Mhm. Karriere ist nicht planbar, behaupte ich. Und alle meine jungen Mitstreiter, die das feste Ziel hatten, Lehrstuhlinhaber zu haben, bei denen hat es überall nicht geklappt. Mhm. Also je mehr man etwas will und je mehr man daran arbeitet, desto eher geht das, glaube ich, schief. Mhm. Ich habe immer nach dem Lebensmotto gelebt und das kann ich jedem jungen Menschen nur mitgeben. Machen Sie das, was Ihnen Spaß macht, weil Sie das gut machen werden. Mhm. Das hat gut funktioniert. Mhm. In meinem Leben gab es ganz viele Zufälligkeiten. Ich habe faszinierende Menschen kennengelernt, die mich sehr geprägt haben, aber eigentlich überwiegend aus Zufälligkeiten und weil ich viel rumgekommen bin. Mhm. Und weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich das gern gemacht habe und offenbar ja auch gut gemacht habe.
Jetzt überblicken Sie, ich glaube, Sie sind Jahrgang 59. Jetzt überblicken Sie ja einen gewissen Zeitraum schon in der Medizin, haben auch gesehen, wie sich das Fachgebiet ändert und die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten ändern. Was würden Sie denn sagen, was sind denn jetzt noch so Ihre Forschungsschwerpunkte im Augenblick? Wofür interessieren Sie sich denn im Wesentlichen?
Ich interessiere mich nach wie vor für ganz viele Dinge und deshalb bin ich gern Nephrologe und bin es auch jetzt gerade sehr gerne. Die Nephrologie zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Wir haben, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, die komplexesten Patienten in der inneren Medizin. Die Patienten, wo Leitlinien gerne versagen, weil wieder irgendeine Komorbidität oder irgendwas dabei ist. Und wir haben auf der anderen Seite die geringste Zahl an klinischen, großen, randomisierten Studien. Da, wo mein lieber Freund Nico Marx fünf große 5000-Patienten-Studien aus der Tasche zieht und weiß, was er tun muss, haben wir keine. Und müssen das aus dem Bauch raus entscheiden, weil die Industrie nephrologische Patienten scheut. Da ist alles komplex und wahrscheinlich wird es nicht gut funktionieren und viele Medikamente werden beispielsweise über die Niere ausgeschieden, also lässt man die hochgradig Niereninsuffizienten lieber raus. Aber in gewisser Weise ist das auch ein Glücksfall. Ich habe mehr als einmal gesagt, jeder Kardiologe kann jede kardiologische Studie neu machen, sobald fortgeschrittene Niereninsuffizienz dahinter steht. Bestes Beispiel, wenn Sie und ich ein hohes Cholesterin haben, nehmen wir Statine, Cholesterinsenker und leben länger. Ein Dialysepatient hat davon null Benefit. Da ist alles anders. Ein anderes Beispiel, Joachim Jankowski aus dem IMCA hat sich Albumin angeschaut von Dialysepatienten, also unser zentrales Eiweiß. Das Albumin des Dialysepatienten hat mit Ihrem und meinem herzlich wenig nur noch zu tun. Das ist so modifiziert. Und damit natürlich Medikamententrägerfunktion modifiziert. Da ist alles anders. Und das ist in gewisser Weise natürlich etwas, was faszinierend ist, weil hier ein völlig brachliegendes Feld ist. Und gerade gestern ist mit sehr großem Lob unser Herz-Niere-SFB wieder verlängert worden für weitere 4 Jahre. Das bringt der Fakultät knapp 10 Millionen Euro Forschungsgelder ein. Und alle Gutachter haben gesagt, Mensch, das ist ein Feld, das ist völlig brachliegend, da muss man dringend was dran tun. Das ist eine sehr große Patientenzahl, die herz- und nierenkrank sind und da ist alles anders.
Ist das ein Trend der letzten Jahre, dass man vermehrt Wechselbeziehungen zwischen Organen in den Fokus nimmt? Hat man das vorher vielleicht, und wenn ja, warum, zu lange vernachlässigt?
Ja, die innere Medizin hat eine interessante Entwicklung hinter sich, also in meiner persönlichen Perspektive. Ich habe 1984 an der Medizinischen Hochschule Hannover angefangen. Da hatten wir 10 Subdisziplinen in der inneren Medizin. Da gab es von Diätetik bis Onkologie alles. Und dann kamen Lehrstuhlinhaber, haben das alles geschluckt und haben ihre Königreiche ausgebaut und auch durchaus Grenzen hochgezogen. Da gab es sehr wenig Durchlässigkeit früher zwischen diesen internistischen Königreichen. Da hat es einen Generationenwechsel gegeben. Wir realisieren mehr und mehr, dass man eben nicht der König ist, sondern ein Teammitglied ist. Dass man über den Tellerrand rausschauen muss, und ich muss es als Nephrologe naturgemäß, kaum ein Patient kommt wegen Niere bei mir ins Krankenhaus. Ja, gibt's auch. Aber die meisten haben auch Herz oder Gastroenterologie oder Tumorleiden oder Lunge oder Rheuma oder irgendwas. Ich bin, glaube ich, von der Fachdisziplin, das sagte ich ja schon, die nephrologischen Patienten sind die komplexesten, die haben immer alles oder ganz viel. Das war sicherlich einer der Gründe, weshalb ich vor 2 Jahren zum Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gewählt worden bin, weil das naturgegeben ist, dass ich internistisch und nicht nephrologisch arbeiten muss.
Wenn Sie sich jetzt Ihren Arbeitsalltag anschauen, ich stelle mir das vor, dass es sicherlich auch in diesem Dreiklang Forschung, Lehre, Versorgung plus auch noch quasi die Standesvertretungen oder die unterschiedlichen Vereine und Vereinigungen, die Fachgesellschaften, wie hält man, also wie organisiert man sich da, dass man das nicht alles komplett aus dem Blick verliert?
Also es ist immer schwierig, jemanden selber zu fragen, wie organisiere ich mich? Ich bin sicherlich hochorganisiert und mein Arbeitsalltag ist sehr dicht und intensiv. Und natürlich hört der nicht um 4 auf und natürlich fängt der nicht um 8 Uhr morgens an, sondern ich bin um 6:30 im Büro und arbeite gerne auch mal bis 6, 7 und bin 12 Stunden hier. Andererseits gibt es auch Tage, wo ich relativ früh gehe und dann abends weiterarbeite. Das ist der Charme meines Alltags, dass kein Tag wie der andere ist. Ich habe keine festen Bürozeiten. Ja, jetzt schon eher in Corona-Zeiten, wo auf einmal die Reisetätigkeit weggefallen ist, was ich übrigens sehr genieße, einfach Dinge über den Bildschirm zu machen. Ja, manche Dinge sind furchtbar. Vorlesung über den Bildschirm ist ganz furchtbar. Ich hasse Vorlesung am Bildschirm, weil man so null Feedback hat. Und ja, natürlich vermisse ich Reisen auf der ganzen Welt und einfach Kollegen zu treffen und die zu hören. Aber das Leben ist schon einfacher geworden im Moment, ohne diese Extremreiserei.
Hat das durch den vielleicht mangelnden Austausch mit Fachkollegen Ihre Forschungsarbeit irgendwie verändert, jetzt diese letzten 18 Monate?
Nein, überhaupt nicht. Wenn überhaupt intensiver. Aber ich sage das aus einer anderen Perspektive. Ich habe ein weltweites, ganz, ganz intensives Netz von Kontakten. Ich kenne überall jemanden. Und kann jederzeit jeden ansprechen. Schönstes Beispiel, ich hatte letztes Jahr einen Tierarzt, der ist auf den Fidschi-Inseln gewesen und hat da eine schwere lebensbedrohliche Vaskulitis entwickelt, hat es gerade bis Neuseeland geschaffen. Und natürlich bekam ich von meinem Freund Rob Walker aus Auckland einen Anruf, du, ich habe hier einen Tierarzt, kannst du den nicht mal übernehmen? Das hilft schon, wenn man überall auf der Welt Menschen hat, die man kennt. Aber, und deshalb komme ich drauf, das ist eine Sorge, die mich umtreibt. Ich habe dieses Netzwerk, weil ich die alle von Kongressen kenne oder weil ich ein großes Lehrbuch herausgebe, was auf der Welt sehr, sehr viel gelesen wird. Das wird für viele junge Leute heute schwieriger, wenn sie wirklich nicht rauskommen. Denn wie kriege ich Kontakt zu diesen Koryphäen, wenn nicht durch Live-Veranstaltungen und Vorträge, die werden nicht bei mir reingucken.
Das ist sicherlich ein Problem. Wenn wir jetzt auch gerade an junge Leute mal denken, was geben Sie denen denn mit auf den Weg? Was macht einen guten Nephrologen aus?
Ja, es gibt viele verschiedene gute Nephrologen. Also es gibt die sehr, sehr guten Kliniker, die einfach Interesse an Patienten haben und Interesse daran haben, keine 0815 Medizin nach Schema F zu machen. Ich sage jetzt so ein bisschen provokant. Aber die Interesse daran haben, über Patienten nachzudenken. Interessanterweise ist das in den USA einer der Gründe, weshalb Nephrologie unbeliebt ist. Das ist so komplex und da muss man so viel nachdenken und überhaupt. Die wollen gerne Sachen nach Schema F machen, vielleicht auch aus Furcht vor Rechtsanwälten. Aber das macht, glaube ich, einen guten Nephrologen aus, Interesse an breiter innerer Medizin. Und jeder, der bei uns auf Station ist oder jede, wird breite innerer Medizin lernen. Das andere ist Interesse an der Wissenschaft. Und das grandiose Tolle an meinem Leben ist, dass das, was ich forsche, dass ich das direkt anwenden kann. Tolles Beispiel, gestern gerade begutachtet, im Herz-Niere-SFB haben wir ein Projekt, was untersucht, wie kann ich mit Vitamin K Verkalkung aufheben oder reduzieren. Das untersuchen wir tiefwissenschaftlich im SFB und gleichzeitig mache ich die klinische Studie an meinen Dialysepatienten, die Vitamin K geschluckt haben. Und ich gucke da, das funktioniert. Vielleicht sollten wir alle Vitamin K nehmen.
Okay. Also interdisziplinär und quasi manchmal auch wahrscheinlich mit verschiedenen Ursachen behaftet, bedeutet ja auch, dass man manchmal vielleicht Patientenklientel hat, denen man nicht sofort unmittelbar helfen kann und das dann vielleicht auch aushalten muss, dass bestimmte Sachen, dass man denen länger nachspüren muss. Birgt das auch Frustpotenzial? Oder?
Ja, natürlich. Das ganz große Gros meiner Patienten hat unheilbare chronische Krankheiten. Das müssen sie aushalten. Und im besten Fall können sie Dinge verzögern oder auf einem Status quo einfrieren. Niere ist leider in den meisten Fällen Einbahnstraße. Was weg ist, ist weg. Aber es gibt natürlich auch tolle Momente. Die unglaubliche Freude einer transplantierten Patientin, die auf einmal zum Klo muss und Urinausscheidung hat. Was meinen Sie, was die sich freuen, dass sie 5-6 Mal in der Nacht aufstehen müssen, um Wasser zu lassen am Anfang? Dass sich Menschen über sowas freuen können, habe ich nie gedacht. Aber die sind wirklich begeistert natürlich, dass sie auf einmal jetzt keine Dialyse mehr brauchen. Das ist toll. Mhm. Aber natürlich gibt es auch den langsam siechenden Patienten, wo man eigentlich mehr Sterbebegleitung macht, als dass man wirklich etwas dran ändern kann. Alles das gehört zum Alltag dazu. Aber ich mache es nach wie vor gern.
Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was wir mal mit einer Zeitung geführt hatten, wo Sie über das Thema Lebendnierenspende gesprochen haben und sagten, dass Sie das als Arzt, als Behandler irgendwie eine unkomfortable Situation bringt, weil sie ja dann auch an potenziell gesunden Menschen potenziell beeinträchtigen und das irgendwie unangenehm ist. Ne? Also das, können Sie da noch was zu sagen vielleicht?
Ja, Lebensspende, Lebendniere, Lebendleber, Lebendalles Spende ist ein schwieriges Thema. Wenn Sie mal überlegen, wir haben den Hippokratischen Eid geschworen. Der Hippokratische Eid sagt, ich soll Menschen gesund machen. Ich soll nicht sicherstellen, dass jemand gesund ist, um ihn dann auf den OP zu legen und zu gefährden. Das ist im Prinzip gegen meinen ärztlichen Auftrag. Und das lässt sich ethisch nur rechtfertigen, weil der Empfänger so viel Nutzen davon hat, dass es die Risiken für den Spender überwiegt. Aber ich kann Ihnen sagen, die katastrophalsten Tage meines Lebens waren Zwischenfälle bei Lebensspenden, wo der Spender in Gefahr geraten ist.
Das stelle ich mir sehr unangenehm vor.
Das ist nicht nur unangenehm, das geht Ihnen ganz tief unter die Haut, wenn da was passiert. Aber das Risiko ist real, messbar. Es ist nicht hoch, sonst würden wir es nicht machen. Aber es ist da.
Wie würden Sie sich da eine Änderung vorstellen? Ich glaube, das wird man wahrscheinlich nur über Fachgesellschaften und sowas erreichen können. Das kann man ja nicht als einzelner Behandler. Wir haben ja seit Jahren schon eine immer enger werdende Situation im Organspendewesen, dass wir tatsächlich immer weniger Organe verspenden können. Haben wir uns da irgendwie in eine Sackgasse manövriert?
Ja, das ist ein deutschlandspezifisches Problem. Deutschland ist ein Land der Bedenkenträger. Es ist nicht zufällig, dass die Engländer den Begriff German Angst gesprächt haben. Wir haben Angst. Ich kann es hübsch illustrieren an Maastricht. In Maastricht gibt es den Non-Heart-Beating Donor. Das heißt, sie reanimieren jemanden, stellen die Reanimation ein und schreiten kurz danach zur Organentnahme. In Deutschland würde ich für das, was meine Kollegen 25 Kilometer weiter westlich machen, ins Gefängnis gehen, weil ich keine Hirntoddiagnostik in 25 Minuten machen kann. Nun muss man andererseits sagen, der Holländer oder die Holländerin ist auch nicht anders tot als der Deutsche. Aber wir haben uns so lange über die Definition von Tod gestritten, dass jeder am Ende verunsichert war und gedacht hat, da ist was faul. Das war Ende der 90er, als wir uns ein Transplantationsgesetz gegeben haben. Und wir können uns als Gesellschaft leider immer noch nicht durchringen, eine Widerspruchslösung einzuführen. Das heißt, wenn ich nicht aktiv widerspreche, wird von Organspendewille ausgegangen. Das ist das, was in Spanien existiert, mit einem irrsinnig hohen Organaufkommen. Und das läuft sehr gut und da gibt es keine Probleme. Sondern wir haben eine Zustimmungslösung. Wenn ich mich nicht äußere, müssen nach meinem Tode meine Angehörigen zustimmen. Und die sind in der Situation mit allem beschäftigt, nur nicht mit Organspende. Mhm. Wir haben zusätzlich noch Vergütungsprobleme, was die Organspende angeht. Da wird gerade dran angesetzt, aber Fakt ist, dass wir ein Drittweltland sind in Europa, was Organspende angeht.
Mhm. Ist umso schmerzhafter, als dass die Leute die Organe nun dringend brauchen würden, ne? Wie das tagtäglich erleben.
Meine Dialysepatienten warten im Schnitt 8 Jahre.
8 Jahre.
In Spanien 1 Jahr.
Das ist schwer vermittelbar.
Ne? Das ist sehr schwer vermittelbar. Und die werden in den 8 Jahren nicht gesünder.
Das verstehe ich. Jetzt haben wir einen richtigen Reigen geschlagen. Wenn Sie nochmal zurückblicken und die Zeit noch mal rekapitulieren, von der Sie gerade erzählt haben, als Sie am Anfang Ihrer Karriere standen. Was würden Sie sich zurufen, wenn Sie noch mal die Gelegenheit hätten, mit sich selber zu sprechen, im Blick auf das, wie es dann letztendlich geworden ist?
Bleib so neugierig, wie ich damals war.
Super.
Ich bereue nichts.
Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Flöge, für die Zeit.